RTO Podcast.
Willkommen zum LTO Podcast. Mein Name ist Peggy Fiebig. Ich sitze heute hier mit Matthias Jahn. Er ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtstheorie der Goethe-Universität in Frankfurt und gleichzeitig auch Strafrichter am Oberlandesgericht Frankfurt-Main. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fiebig.
Wir haben uns heute hier im Bundestag getroffen, weil Sie nachher im Rechtsausschuss als Sachverständiger für die Reform des Geldwäscheparagrafen angehört werden. Sie sind ja relativ häufig dort als Experte geladen. Ich habe allerdings den Eindruck, das wird immer mehr so eine Art Alibi-Veranstaltung. Ich erinnere mich noch im letzten Jahr bei der Anhörung zur Modernisierung des Strafprozessrechts, da waren Sie ja auch als Experte dabei. Da waren dann 2 Tage oder 3 Tage nach der Anhörung wurde dann das Gesetz final verabschiedet. Und wenn ich mir diese Woche angucke, ich glaube, im Rechtsausschuss sind 4 oder 5 Anhörungen geplant. Die können noch gar nicht aufgearbeitet werden. Ist das eine Tendenz? Wie sehen Sie das? Und ist das nicht auch frustrierend als Sachverständiger?
Also wir erleben eine Beschleunigung der Lebensverhältnisse auch im Bereich der Rechtspolitik. Wir erleben es hier im Rechtsausschuss, dass schon binnen kurzem, nachdem die Anhörung hier stattgefunden hat, die 2. und 3. Lesung auch in einem Termin stattfindet und dann die Gesetze ins Bundesgesetzblatt einwandern. Und ich glaube schon, dass die Rechtspolitik gut beraten wäre, wenn sie solche Ausschussanhörungen wie heute nicht nur als eine Art von Legitimation durch Anhörung von mehr oder weniger sachverständigen Personen benutzt, sondern sich auf die Sachargumente einlässt. Wir haben aber, weil Sie das erwähnt haben, im letzten Jahr ein Gesetzgebungsverfahren erlebt, wo ich auch die Freude hatte, als Sachverständiger angehört zu werden. Da ging es um die Reform der notwendigen Verteidigung. Und dort hat die Anhörung die Möglichkeit eröffnet, Randkorrekturen anzubringen. Nicht zuletzt auch meine Vorschläge sind aufgegriffen worden von der Großen Koalition. Das sind dann keine großen Hebel, die in Bewegung gesetzt worden sind, aber doch kleinere, für die Rechte des Beschuldigten sinnvolle Korrekturen. Und dann kann man doch wieder sagen, lohnt sich der weite Weg nach Berlin.
Heute haben wir uns aber hier getroffen, um über ein anderes Thema zu sprechen, wo Sie möglicherweise auch langfristig Einfluss auf Politik nehmen könnten. Und zwar haben Sie oder sind Sie Mitautor einer Studie zur Verständigung im Strafverfahren, vulgo Deal genannt. Dabei sollte im Auftrag des Bundesjustizministeriums ja die Praxis untersucht worden. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2013, wo die Karlsruher Richter damals sagten, also es gibt ein Vollzugsdefizit, weil einfach zu viel noch am Gesetz vorbei, am Verständigungsgesetz vorbei gedealt wird. Und deshalb müsse der Gesetzgeber das ganz genau beobachten. Und das haben Sie jetzt gemacht. Wenn man sich das Ergebnis anguckt, hat man den Eindruck, so wahnsinnig viel hat sich seit 2013 nicht geändert. Es wird immer noch viel am Gesetz vorbei gedealt, oder?
Ja, das ist ein überraschender Befund. Das hätte ich mir auch im Vorfeld so nicht vorstellen können. Wir haben ja als eine unserer Hauptaufgaben uns angelegen sein lassen, genau das zu untersuchen, was Sie eben schon angesprochen haben, den Deal im Strafverfahren. Also das, was man klandestine oder informelle Absprachen nennt, was natürlich schöne Begriffe sind, die vielleicht doch etwas kaschieren, dass hier Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger mit der Strafprozessordnung nicht nur etwas lax umgehen, sondern sie teilweise auch ganz bewusst umgehen, um zum vermeintlich Besten ihres Mandanten oder der Rechtspflege, der Ressourcen und weiteres ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und die Zahlen, die wir erhoben haben, sind aus meiner Sicht teilweise erschreckend. Wir haben Richterinnen und Richter befragt, sagt mal, Hört ihr denn was von Verständigungen? Hört ihr denn aber auch was von Deals im Strafverfahren? Und bei dieser ja noch relativ neutralen Frage sagt also beinahe die Hälfte der Richter und es sagt die überwiegende Zahl der Strafverteidiger, 80%, ja, darüber wird geredet. Wir erfahren etwas über informelle Absprachen. Gut, kann man sagen, etwas vom Hörensagen kennen ist noch etwas anderes als es selbst praktizieren. Also haben wir natürlich in der nächsten Stufe gefragt, ja, macht ihr das auch selbst? Dealt ihr denn, obwohl das Bundesverfassungsgericht 2013 ja mit sehr markigen, sehr klaren Worten und selbst hinterlegt durch Strafandrohungen gesagt hat, der informelle Deal ist absolut rechtswidrig. Nein, die Richter sagen, selbst auf diese Frage nach ihrer eigenen Praxis gefragt, zu fast einem Drittel, und die Staatsanwälte sagen fast zur Hälfte, ja, auch in unserer eigenen Praxis kommen solche Deals vor. Und zwar selten, häufig oder sogar sehr häufig. Das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder dritte Richter in Deutschland, fast jeder zweite Staatsanwalt in Deutschland sagt, die StPO ist ganz interessant als Informationsquelle, aber in meiner eigenen Praxis gibt es Fälle, die ich am Strafprozessrecht vorbei ausdiele. Und das sollte einem zu denken geben.
Wow, das hört sich wirklich erschreckend an. Und wogegen wird da am ehesten verstoßen? Haben Sie das auch abgefragt?
Also wir haben uns mit der Frage beschäftigt, das war ja auch einer der Punkte, den das Bundesverfassungsgericht aufgebracht hat, wo werden die Regeln mehr oder weniger empirisch in einer validen Weise nachweisbar gebrochen. Das ist insbesondere bei dem Komplex der sogenannten Punktstrafe. Da erinnert man sich vielleicht noch dran, seine strafrechtliche Ausbildung. Die Doktrin in Deutschland ist, eine Strafe kann nie genau festgelegt werden. Das gibt immer nur einen Strafrahmen und deshalb brauchen wir da eine Ober- und Untergrenze. Die Praxis sieht das nicht so gerne. Natürlich will insbesondere der Angeklagte, bevor er ein Geständnis ablegt, wissen, worauf lasse ich mich hier ein? Was wird am Ende bei rauskommen? So redet er ja auch mit seinem Verteidiger. Und dieses Verbot der Punktstrafe, das das Verfassungsgericht oktroyiert hat, wird in einer erheblichen Anzahl der Fälle unterminiert. Es gibt ein weiteres Verbot, das Verbot des Rechtsmittelverzichts, also die frühere Praxis eines, wenn Sie so wollen, Gentleman Agreements. Man redet zwar nicht explizit darüber, dass man das ausgedealte Urteil rechtskräftig werden lässt, aber implizit ist allen Beteiligten schon gewahr, das ist nichts für den BGH oder für ein Oberlandesgericht, das lassen wir so rechtskräftig werden. Und dieses Verbot des Rechtsmittelverzichts wird auch in einer erheblichen Anzahl der Fälle nicht beachtet. Bei den Telefonbefragungen, die die Kollegen aus Düsseldorf durchgeführt haben, sagt wiederum fast jeder zweite Richter am Amtsgericht und immerhin noch etwas mehr als 16% der Richter am Landgericht. Doch wir haben auch schon Rechtsmittelverzicht nach Verständigung entgegengenommen und akzeptiert und uns damit auch nicht an das Gesetz gehalten. Also das sind so zwei Hauptpunkte, wo wir sagen, das, was das Verfassungsgericht 2013 in seinem Grundsatzurteil wollte, wird in der Praxis zwar wahrgenommen, aber nicht durchweg beachtet.
Und Sie hatten ja auch nach der Motivation gefragt, warum eben in dem, also nicht nur Grau, sondern vielleicht auch Schwarzbereich gedealt wird. Und da war ja eine Antwort auch, es ist zu kompliziert. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt zwar kein Strafrechtspraktiker, aber das Verbot von Punktstrafe oder das Verbot eines Rechtsmittelverzichtes erscheint mir jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Aber dieser Punkt, das Empfinden, dass die Regelungen zu komplex sind, um sie in der Praxis anwenden zu können, bezieht sich auch mehr auf ein anderes Konzept, das das Bundesverfassungsgericht stark gemacht hat, nämlich den ganzen Bereich Transparenz- und Dokumentationspflichten. Sie erinnern sich vielleicht, das Verfassungsgericht hat gesagt, das beste Desinfektionsmittel gegen den Deal ist die Sonne. Alles, was die Öffentlichkeit weiß und was ihr mitgeteilt wird, verhindert, dass hinter den Kulissen irgendetwas ausgehandelt wird, was letztlich die Gerechtigkeit in Mitleidenschaft geraten lässt. Und dieses Konzept des Verfassungsgerichts, das im Übrigen auch schon das Konzept des Gesetzes aus dem Jahr 2009 war, wird von vielen Praktikern, gerade beim Amtsgericht, als nicht händelbar wahrgenommen. Die sagen, wir haben an einem normalen Hauptverhandlungstag, an einem Vormittag 7, 8, manchmal 9 Sachen, die wir verhandeln müssen. Und da können wir nicht, auch wenn vorher Gespräche stattgefunden haben, uns an diese sehr aufwendigen Regeln halten, was alles in das Hauptverhandlungsprotokoll aufgenommen werden muss, was alles, was etwa Gespräche über das Ergebnis betrifft, in der Hauptverhandlung verkündet werden muss. Und deshalb halten wir uns entweder nicht daran, ist die eine Möglichkeit, oder die zweite Möglichkeit, so eine Seitwärtsbewegung, so eine Ausweichbewegung etwa in die Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflagen. Das heißt, am Ende kommt dann gar kein Urteil raus, sondern eine Einstellung gegen einen 4- oder manchmal vielleicht auch 5-stelligen Eurobetrag. Und diese informellen Erledigungsmechanismen, insbesondere die Einstellung, die sind natürlich vollständig ohne Transparenz und Dokumentation und Beteiligung der Öffentlichkeit aushandelbar. Das ist sehr attraktiv aus Sicht vieler Praktiker, ist aber natürlich genau das Gegenteil von dem, was das Bundesverfassungsgericht mit guten Absichten, aber vielleicht im Ergebnis an manchen Stellen etwas übertrieben erreichen wollte.
Da frage ich mich allerdings halt so grundsätzlich der Deal an sich. Sie hatten ja vorhin auch gesagt gehabt, also eine Punktstrafe ist eigentlich das, was der Angeklagte will. Das Gericht will sich weniger Arbeit machen und ist dann natürlich auch nicht daran interessiert, dass es nochmal in eine weitere Instanz geht oder so etwas. Sind genau die Sachen, die kritisiert werden, nicht auf der anderen Seite genau die Sachen, die, ich sag mal, deal-immanent sind? Also ist es nicht so, dass es im Grunde genommen gar keinen Hellbereich des Deals geben kann, also in der Breite?
Das weiß ich nicht. Nein, ich sehe es etwas anders. Ich glaube, dass einige der Kernpunkte des Gesetzes von 2009 richtig sind, weil sie einerseits eine sinnvolle Verständigung über das Verfahrensergebnis ermöglichen, andererseits aber rechtsstaatliche Leitplanken einziehen, die vermeiden, dass der Angeklagte, der meistens das schwächste Glied in der Kette der Verhandlungspartner ist, unter die Räder kommt. Was aus meiner Sicht dann passiert ist, ist im Jahre 2013 eine Verfassungsgerichtsentscheidung, die an vielen Stellen auch kompromisshaften Charakter trägt, und an anderen Stellen aber insbesondere den Schuldgrundsatz so weit in den Vordergrund stellt, dass die Anforderungen, die da formuliert worden sind, mit den ursprünglichen Absichten des Gesetzgebers, also dem, was wir in Berlin, wo wir ja nun gerade sind, im Reichstag gewollt worden ist, nicht mehr so viel zu tun haben. Das hat eine Eigendynamik bekommen. Und dieser Widerspruch zwischen den sehr hohen Anforderungen, die das Verfassungsgericht gestellt hat, einerseits, und dem Empfinden der Praxis, wir schaffen es nicht, wenn wir diese Regeln mit der inquisitorischen Strenge anwenden, die das Verfassungsgericht uns aufgegeben hat, das muss, glaube ich, aus meiner Sicht der Gesetzgeber auflösen.
Ich muss gestehen, da bin ich jetzt nicht so ganz mitgekommen, wenn wir zurückgehen zum Anfang und Sie sagten, dass im Grunde genommen am meisten gegen Vorgaben verstoßen wird, die relativ klar und eindeutig sind.
Ja und nein. Also wir müssen nochmal, glaube ich, differenzieren. Bei den Transparenz-, Dokumentations-, Formvorschriften und bei der Beteiligung der Öffentlichkeit glaube ich, dass, was das Amtsgericht betrifft, was die amtsgerichtliche Praxis betrifft, es an der Zeit ist, noch einmal zu überlegen, ob man nicht besser zum ursprünglichen Konzept des Gesetzes aus dem Jahr 2009 zurückgehen sollte und man sich Gedanken darüber machen sollte, was alles vom Verfassungsgericht wirklich mit Gesetzeskraft im Jahre 2013 entschieden worden ist und wo Spielräume für den Gesetzgeber bestehen, wenn ich das mal so populär formulieren darf, die Praxis wieder etwas mehr mitzunehmen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, da gebe ich Ihnen recht, bei den Punkten, bei den komplexen Punktstrafe beispielsweise, da oder beim gesamten Komplex der Strafrahmenbestimmung, wird man vermutlich sagen müssen, das ist der Doktrin in Deutschland immanent. Strafe wird nun einmal in einem Spielraum bemessen, also kann es keine Punktstrafe geben. Und wenn man an dieser Doktrin festhalten möchte, dafür sprechen aus meiner Sicht gute Gründe, keine zwingenden Gründe, jede Doktrin, jede Lehrmeinung kann nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, dann wird man darüber nicht hinwegkommen. Ich sehe also den Spielraum eher in den Details, in den Lücken, die möglicherweise ein Rekurs auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lässt. Und natürlich kann man auch etwas grundsätzlicher rangehen und größere Lösungen wählen. Die eine große Lösung wäre zu sagen, das ist ja der Punkt, den der frühere Bundesrichter Thomas Fischer jetzt unlängst stark gemacht hat, wir brauchen mehr Verbote. Wir müssen noch klarer formulieren den Richterinnen und Richter, wenn ihr euch nicht an das Gesetz haltet, dann begeht ihr nicht nur Verstöße gegen das Dienstrecht, sondern das kann auch strafrechtlich relevant sein. Das kann Rechtsbeugung sein, das kann Verfolgung Unschuldiger sein, das kann Falschbeurkundung im Amt sein und was da an juristischen Ideen noch mehr im Raum steht. Von diesem Konzept halte ich nichts. Das ist more of the same. Das ist das, was das Verfassungsgericht ja auch im Jahre 2013 schon angedroht hat. Beim Verfassungsgericht im Urteil steht ja schon etwas von der möglichen Strafbarkeit eines Richters, der falsch beurkundet, dass etwas in der Hauptverhandlung im Verständigungszusammenhang stattgefunden habe, wenn es tatsächlich nicht stattgefunden hat. Das hat aber keinen beeindruckt. Und wie man jetzt auf die Idee kommen kann zu sagen, noch mehr davon, noch eine großzügige Anwendung etwa des Rechtsbeugungsparagrafen, das leuchtet mir nicht recht ein.
Ja, aber er wurde doch gar nicht angewendet. Oder gibt es irgendeinen Fall, wo ein Richter wegen Rechtsbeugung, wegen eines Deals angeklagt wurde oder ermittelt?
Nein, es gibt nur einen Fall, wo man versucht hat, in München einen klar rechtswidrigen Deal justiziabel werden zu lassen. Da hat aber die Staatsanwaltschaft in München trotz sehr klarer Worte des Oberlandesgerichtes München, das damals mal gesagt hat, so ein Verständigungsurteil, das ist ein nichtiges Urteil. Etwas, was man eigentlich sonst nur in der Fantasie von Lehrbuchautoren des Strafprozessrechts findet. Ja, also ein Urteil, das sich so weit von den Basics des Rechtsstaats entfernt, dass es nicht nur rechtswidrig, sondern sogar nichtig ist. Selbst in einem solchen Fall hat die Staatsanwaltschaft in München gesagt, nee, nehmen wir keine Ermittlungen auf, besteht kein Anfangsverdacht für Rechtsbeugung. Das ist der einzige mir bekannte Fall, wo man mal versucht hat, die Dinge justiziabel werden zu lassen.
Sie argumentieren ja jetzt, wenn ich das recht verstanden habe, dass es keinen Sinn machen würde, da mehr mit dem Strafrecht auch gegen Richter vorzugehen, ja, weil es bisher nicht passiert ist. Ja. Ist das nicht so ein Art Zirkelschluss?
Das kann man natürlich sagen. Das ist ja, wir haben in dem Bereich keine Empirie. Das leuchtet mir schon ein, dass man sagen kann, wir wissen ja gar nicht genau, ob sich Richterinnen und Richter vielleicht in Zukunft dadurch mehr abschrecken lassen würden. Man muss ja sozusagen einfach nur mal ein Verfahren wirklich führen und das auch mit der ganzen Öffentlichkeitswirkung, die etwa, kann man sich mal vorstellen, ein Verfahren vor einer großen Strafkammer eines Landgerichts gegen einen Richter wegen Rechtsbeugung hätte. Rechtsbeugung ist Verbrechen, muss also immer vor das Landgericht und dann geht es natürlich notwendigerweise in die Revision zum BGH. Das würde natürlich schon Aufsehen erregen, ist mir schon klar. Aber welche Fälle kann man denn dafür in den Blick nehmen? Das müssten ja wirklich Fälle sein, die sich so weit von den rechtsstaatlichen Grundsätzen entfernt haben, dass die meisten Richterinnen und Richter, die vielleicht mal bei den Transparenz- und Formvorschriften nicht ganz so päpstlich sind, sagen würden, nein, damit habe ich nichts zu tun. Das ist nicht meine Baustelle. So rechtswidrig würde ich nicht handeln. Und dass man so weit ginge zu sagen, Verstöße gegen diese Verfahrensvorschriften, die führen sofort notwendig zur Rechtsbeugung. Ich glaube, das würde auch selbst Herr Fischer nicht so vertreten wollen.
Okay. Aber jetzt wissen wir, wie man es nicht machen sollte. Jetzt, wie kann denn eine Lösung aussehen? Also eigentlich würde ich jetzt auch nach dem Ergebnis Ihrer Untersuchung sagen, also weiter so dürfte es eigentlich nicht gehen.
Das sehe ich genauso. Weiter so wäre, glaube ich, ein falsches Signal. Ich muss ja sozusagen auch ein bisschen meine Rolle beachten. Ich bin ja vom Justizministerium mit dieser Untersuchung zusammen mit den Kollegen Altenhain in Düsseldorf und Kinzig in Tübingen betraut worden. Und es ist ja ganz bewusst nicht danach gefragt worden, welche rechtspolitischen Vorstellungen wir jetzt haben. Also muss ich sozusagen auch in meiner Rolle als Verfasser oder Mitverfasser dieser Studie auch etwas zurückhaltend sein. Das möchte ich auch sein. Aber ich kann doch zumindest so viel sagen. Zum einen, es gibt keine Denkverbote. Das, was das Verfassungsgericht 2013 gesagt hat, ist ja gerade keine in Gesetzeskraft erwachsende Auslegung des Strafprozessrechts gewesen. Sondern das Verfassungsgericht sagt an mehreren Stellen seiner Entscheidung, Wir legen hier die StPO, so nennt es die Entscheidung selbst, verfassungsorientiert aus. Und da merkt man natürlich sofort, also sie vermeiden ganz bewusst den Begriff verfassungskonforme Auslegung, weil die würde dann auch, das war damals offenbar die Meinung im Senat des Bundesverfassungsgerichts, mit Blick auf etwaige Wiederaufnahmeverfahren erhebliche Konsequenzen haben können für Verfahren, die schon abgeschlossen worden waren, bevor Karlsruhe gesprochen hat und dann wieder hätten aufgerollt werden müssen. Das wollte man also nicht, das hat nur verfassungsorientierte Auslegung. Das heißt doch aber auch in der Praxis das Folgende. Das ist nicht in Stein gemeißelt, was da in den grauen Bänden Bundesverfassungsgerichtsentscheidung Band 168 steht, sondern das ist eine an der Verfassung orientierte Auslegung der StPO. Es gibt also auch noch andere Möglichkeiten, wie man die StPO auslegen kann. Und diese Spielräume auszuloten, das ist im Moment der Stand meiner Überlegung, ist sinnvoll, ist eine sinnvolle Tätigkeit, um rauszufinden, wo kann man etwas machen, was einerseits den Bedürfnissen der Praxis mehr Rechnung trägt als die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, andererseits aber natürlich auch die Grundlinien, in die die Verständigung im deutschen Strafprozessrecht eingebettet ist, nicht reißt. Das ist schwierig, das ist komplex, das kann man auch nicht mal so an einem Vormittag nebenher erledigen. Da bedarf es des Schweißes der Edlen, kräftig drüber nachzudenken, wie die Spielräume tatsächlich bemessen sind.
Und darf man fragen, wie weit Sie da in Ihren eigenen Überlegungen schon gekommen sind?
Ich stehe am Anfang. Also es ist so, dass wir selbst innerhalb der Forschergruppe der drei genannten Universitäten uns schwer tun würden, vermute ich jedenfalls, gemeinsam eine rechtspolitische Position zu formulieren, die aus unserer Untersuchung folgen würde. Weil das im Wesen der Wissenschaft liegt, dass jedenfalls, wenn es auf die Grundlagen kommt, jeder Kollege und jede Kollegin doch ihren eigenen Überzeugungen und auch Mindestanforderungen an Kohärenz und Konsistenz von Theorie genügen muss. Das ist anspruchsvoll dafür formuliert, dass wir uns, glaube ich, nicht auf ein beispielsweise gemeinsames Papier hätten einigen können, dass wir, wenn so wollen, als aufgedrängte juristische Bereicherung dem Rechtsausschuss des Bundestages noch mit an die Hand geben. Und das zeigt, glaube ich, dass die Dinge diffizil sind, dass man also mit Fertigrezepten wie wir brauchen mehr Strafe, um die Richter wieder ans Gesetz zu binden, da wird man, glaube ich, wenig erreichen, außer vielleicht Symbole zu setzen. Und Symbole sind hier zu wenig. Wir haben in Deutschland im Jahr 6 Millionen Strafverfahren. Wir haben in Deutschland im Jahr 16.000 Verfahren vor der großen Strafkammer des Landgerichts. Das sind große Zahlen. Da sind viele Menschen, viele Richterinnen und Richter, Staatsanwälte, Strafverteidiger beteiligt. Und die mit solchen Slogans zu erreichen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Sondern man muss eine Ebene darunter ansetzen. Man muss es rechtspolitisch klug angehen. Man muss sehen, dass man die Stakeholder mitnimmt. Es geht ja hier nicht nur, da muss man auch sozusagen den Blick etwas weiten. Es geht ja nicht nur um die StPO und das Gesetz und was man sich da Tolles, Kreatives überlegt. Justiz ist Ländersache. Das muss in den Ländern umgesetzt werden. Das sind Ressourcenfragen, die betroffen sind und die natürlich in den Ländern nicht nur von den jeweiligen Landesjustizministerinnen und Landesjustizministern verwaltet werden, sondern da sitzt im Prinzip auch immer der Finanzminister mit am Tisch und sagt, schöne Idee, juristisch kreativ gedacht, können wir nicht finanzieren. Und deshalb ist es komplizierter und deshalb stehe ich wirklich noch ganz, ganz am Anfang meiner eigenen Überlegung.
Was glauben Sie denn, was jetzt aus der Studie folgt?
Also, ich kann vielleicht eine Prognose abgeben, was jetzt erstmal rechtspolitisch passieren wird. Und da ist meine Prognose, jetzt wird erstmal nichts passieren. Jedenfalls nichts Entscheidendes, weil sich die Legislaturperiode bekanntlich dem Ende zuneigt. Im nächsten September wird gewählt. Und die Zeit ist einfach viel zu knapp bemessen, um jetzt noch wesentliche Flöcke einzuschlagen, um den teilweise sehr problematischen Rechtstatsachen Rechnung zu tragen. Das muss jetzt erstmal diskutiert werden. Ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber den Ball aufnimmt, dass das Bundesjustizministerium die Ankündigung umsetzt, die Frau Lamprecht ja in unmittelbarer Reaktion nach der Übergabe der Studie geäußert hat. Die sagt, sie will sich an dieser Diskussion auch aktiv beteiligen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann unter Beteiligung der Stakeholder, die hier eine Rolle spielen und die auch mitgenommen werden sollten, das sind die Anwälte, das sind die organisierte Richterschaft, das sind die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die müssen beteiligt werden. Eine Diskussion in Gang kommt, die die wesentlichen Punkte in den Blick nimmt, aber sich nicht sozusagen vorschnell ins Boxhorn jagen lässt durch das Argument, ja Moment mal, die Ressourcenfrage ist doch problematisch, wir leben in einem Pandemiekontext, der wirtschaftliche Fragen aufwirft, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um strafprozessuale Fragen zu diskutieren. Das sehe ich nicht so. Die Pandemie wird irgendwann aufhören und dann wird aber die gewisse Malaise, die die Verständigung ergriffen hat, die wird allein dadurch noch nicht abgestellt sein. Das sind Punkte, die dann auch diskutiert werden müssen, die einfach auch Geld kosten werden. Also wir haben einen Punkt herauspräpariert, der mir sehr wichtig ist. Die Richter, gerade die Richter am Amtsgericht, sagen zur Hälfte, also jeder zweite, Verständigung gibt's bei mir nur, wenn ein Anwalt beteiligt ist. Ohne Anwalt rede ich nicht direkt mit dem Angeklagten über eine Verständigung, sondern wir wollen sozusagen unter den Profis bleiben. Nun gut. Jetzt ist es aber so, dass auch nach den letzten Reformen am Amtsgericht die meisten Angeklagten ohne einen Anwalt auftreten, weil eben notwendige Verteidigung nur in bestimmten Fällen zwingend ist. Und ich würde mir beispielsweise wünschen, dass man darüber nachdenkt, den Katalog der Fälle notwendiger Verteidigung um einen weiteren Fall zu ergänzen, nämlich Verständigungsgespräche müssen geführt werden. Und das ist ein Gerechtigkeitsdefizit, das mir handfest zu sein scheint. Wenn man die wirtschaftlichen Mittel hat, sich einen Verteidiger zu leisten, beispielsweise bei der Wirtschaftsstrafkammer beim Landgericht, da kriegt man das Eintrittsticket für die Verständigungskommunikation gratis. Und beim Amtsgericht, wenn man als Angeklagter dort auftritt, ohne einen Anwalt zu haben, dann ist man sozusagen doppelt angeschmiert. Man ist erstens ohne anwaltliche Begleitung und zweitens, der mögliche Weg einer Verständigung ist bei jedem zweiten Richter am Amtsgericht von vornherein versperrt, weil der sagt, hast du keinen Anwalt, dann rede ich mit dir nicht über Verständigung. Das kann nicht richtig sein.
Aber ist das nicht, auch da muss man sagen, auch systemimmanent, dass man sagt, gut, bei komplizierten Wirtschaftsstrafverfahren, nur dann ist es doch auch reizvoll für die Justiz, überhaupt in Dealgespräche einzutreten, weil wenn ich einen unkomplizierten Ladendiebstahl oder eine Körperverletzung oder so etwas habe, was sollte der Anreiz sein für die Justiz, Dealgespräche zu führen?
Jeder Fall liegt anders. Sie haben natürlich recht, wenn es sozusagen um die reine Quantität geht, dann ist natürlich richtig, bei den großen Wirtschaftsstrafverfahren, Umfangssache beim Landgericht, ist die Masse, die zu verwalten ist und die möglicherweise auch in eine Verständigung besser gekleidet werden kann, einfach viel größer als bei einem klaren Fall von Ladendiebstahl mit Geständnis. Aber so liegt ja nicht jeder Fall beim Amtsgericht. Wir haben in der Studie ja auch ausgebracht, dass es durchaus Deliktsfelder gibt, bei denen man nicht von vornherein vermuten würde, dass die verständigungsgeeignet sind. Aber natürlich gibt's die auch. Betäubungsmittelstrafrecht, typischer Fall fürs Schöffengericht, ist verständigungsgeneigt. Wir haben ausgebracht, dass etwa im Bereich der Körperverletzung, wo man ja auch erstmal denken würde, da gibt's keine besondere Affinität zur Verständigung, ein erheblicher Anteil durch Verständigung erledigt wird. Es ist also nicht so, dass das gängige Vorurteil, Verständigung und auch Deals gibt's nur in Wirtschaftsstrafsachen, die haben immer viel sozusagen Masse an Material, an Sachverhalten, die sie mitbringen und die dann in so eine Verständigungskommunikation eingepreist werden können. Das ist nicht das Ergebnis unserer Studie, sondern wir haben durchaus auch in den Fällen der allgemeinen Kriminalität einen validen Anwendungsbereich für die Verständigung und da brauchen wir mehr Verteidigung, sonst wird das nicht gehen.
Ich versuche jetzt mit meiner nächsten Frage mal einen Übergang zum anderen Thema. Und zwar hatte ich vorhin schon gesagt gehabt, Sie sind auch Richter am Oberlandesgericht. Und wenn man in Ihren Lebenslauf reinschaut, dann waren Sie auch Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Sie waren auch Staatsanwalt. Haben Sie irgendwo da mal gedealt?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich muss aber nochmal gut nachdenken, denn das sollte ja ein Jurist immer tun, bevor er eine zitierfähige Antwort gibt. Nein, ich glaube nicht. Man muss aber dazu Folgendes sehen. Meine Zeit in der Justizpraxis als Verteidiger und als Staatsanwalt, also in der Tatsacheninstanz, endet mit der Berufung auf eine Professur im Jahre 2005. Das war sozusagen noch die Frühzeit der Verständigung und des Deals, wo damals, das war dann 1997, eine große Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das alles nur durch Richterrecht irgendwie so aufbereitet war. Aber es einem in dieser Phase, selbst wenn man es gewollt hätte, eigentlich sehr schwer gefallen wäre, gegen zwingende Regeln zu verstoßen. Die gab es nämlich einfach nicht. Das Gesetz kam ja erst 2009. Und in meinem richterlichen Nebenamt beim Oberlandesgericht bin ich mit Verständigungen naturgemäß nicht konfrontiert. Da mache ich im Wesentlichen Revisionsverfahren. Die sind nicht mehr verständigungsgeeignet, weil es ja gar nicht mehr um die Tatsachen geht. Da geht es also nur um die Rechtsfragen. Aber natürlich, das ist ja eines der Ergebnisse der letzten StPO-Reform, hat etwa auch ein Oberlandesgericht und natürlich auch der BGH mittlerweile die Möglichkeit, Verfahren nach 153a der Strafprozessordnung einzustellen. Das gibt es jetzt erst seit einigen Jahren. Davon wird nochmal meiner Beobachtung zurückhaltend Gebrauch gemacht. Aber da gibt es auch mal Fälle, wo man versucht, über die Einstellung eines Verfahrens auch in der Revisionsinstanz ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Ja, das gibt es.
Und wie gesagt, der Übergang sollte jetzt zu Ihrem persönlichen Werdegang etwas sehen. Es ist ja tendenziell unüblich, denke ich, ne, dass Strafrechtsprofessoren doch einen vertieften Blick in die Praxis bekommen haben. Inwieweit würden Sie sagen, prägt Sie dieser Blick eigentlich heute noch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
Das prägt mich deshalb sehr, weil es ja eigentlich drei Blicke sind, die ich die Gelegenheit hatte zu werfen. Einmal als Strafverteidiger, also nicht als Teil der staatlichen Justiz, sondern als ihr Widerpart, die Sache des Mandanten zu vertreten. Dann als Staatsanwalt. Ich habe in der Staatsanwaltszeit die Gelegenheit gehabt, in einem interessanten Dezernat zu arbeiten, das sich mit der Bekämpfung organisierter Kriminalität beschäftigt hat, in Frankfurt, also in der Großstadt, so dass ich von diesen Erfahrungen, wie ein OK-Verfahren betrieben wird in der Praxis, heute noch sehr profitiere. Und vom richterlichen Blick profitiere ich eigentlich in meiner täglichen wissenschaftlichen Arbeit schon deshalb, weil ich in meinem Dezernat im Prinzip Fälle habe aus dem ganzen Bundesland Hessen, die beim Amtsgericht beginnen, also gerade die Fälle kleinerer Kriminalität bis hin zu mittlerer Kriminalität bis hin zum Schöffengericht, wo man einen geschärften Blick für das bekommt, was Praxis tatsächlich bedeutet. Und das ist natürlich unschätzbar in der Kommunikation mit Praktikern. Ich beobachte schon, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Justiz mit so einem Professor von der Hochschule kommunizieren, dass sich da fremde, seltsame Welten begegnen, nicht? Die Schwierigkeiten haben, ins Gespräch miteinander zu finden. Manchmal auch deshalb, weil die andere Seite nicht wirklich ernst nimmt. Elfenbeinturm versus ihr versucht doch da einfach nur euch durchzumogeln und haltet euch gar nicht wirklich an die Regeln. Das ist mir zu einfach, so ist es nicht, sondern die Praxis ist manchmal sehr grau und manchmal auch abschreckend, aber das ist auch ein Teil dessen, was ich den jungen Studentinnen und Studenten gerne mit auf den Weg geben möchte, damit sie nicht das erfahren, was ich erlebt habe. Erst eine wunderschöne Zeit an der Universität mit tollen Ideen und Gedankengebäuden und dann im Referendariat der Praxisschock, nicht, wo einem dann der Ausbilder am ersten Tag sagt, guten Tag, ich bin der Richter so und so viel, wir machen jetzt hier Mietsachen die nächsten 9 Monate. Da drüben steht der Paarland, aber das muss Sie nicht interessieren, ich bin hier der Richter. So war das bei mir. Und das habe ich als extremes Schockerlebnis noch in Erinnerung. Und das möchte ich eigentlich vermeiden, indem ich die Studierenden schon etwas früher abhole und sie darauf vorbereite, dass das, was im Lehrbuch steht, seine große Berechtigung hat, aber nicht unbedingt das ist, was am Landgericht oder gar am Amtsgericht so in der täglichen Praxis akzeptabel ist.
Nochmal zurück auf diese Tätigkeiten eben als Verteidiger beziehungsweise Staatsanwalt. War das eigentlich damals eigentlich nur so ein kleiner, auch von vornherein geplanter Umweg, oder waren das wirklich auch ernstzunehmende Alternativen zu Ihrem jetzigen Professorendasein?
Die Strafverteidigung war eine Lehrzeit, die ich mir selbst gegönnt habe. Das war aber nicht ernsthaft gemeint als berufliche Perspektive. Bei der Staatsanwaltschaft war das anders. Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch ganz unsicher, ob das mit der Wissenschaft sich wirklich realisieren lassen würde. Man ist in so einer Phase noch nicht habilitiert, gerade habilitierend. Man weiß nicht genau, wird man irgendwann einen Ruf bekommen? Wird das alles gut gehen? Wie lange wird das dauern? Und da war es mir sehr wichtig, bei der Staatsanwaltschaft ein berufliches Umfeld zu erleben, das mir sehr viel Freude bereitet hat, wo ich extrem viel gelernt habe, wo ich mit sehr interessanten Kolleginnen und Kollegen, auch Ausbildern zusammengearbeitet habe, die mir wirklich sehr viel beigebracht haben. Und das hätte ich mir, auch wenn es mit der Uni nicht geklappt hätte, auch als Lebensweg vorstellen können. Das hätte mir Freude gemacht und da wäre ich heute genauso glücklicher Mensch, wie ich heute in meinem Traumberuf glaube, geworden zu sein.
Wenn Sie sich so heute das Justizsystem oder insbesondere auch die Rechtspolitik im Strafrechtsbereich anschauen, kommen immer mehr Gesetze, immer mehr Strafverschärfungen. Wir haben vorhin kurz geredet über die Modernisierung des Strafprozesses, wo Sie, glaube ich, auch eher kritische Anmerkungen hatten. Sehen Sie eigentlich die Entwicklung mit Sorge? Nähern wir uns da irgendwie auch einem Tipping Point oder sind wir da noch im, ich sag mal, grünen Bereich?
Also Sie haben das ja vorhin versucht, ein bisschen biografisch aufzuziehen. Da will ich Ihnen jetzt mal biografisch antworten. Ich bin ja in Frankfurt wissenschaftlich sozialisiert. Und die Frankfurter Schule des Strafrechts gilt völlig zu Recht als grundsätzlich strafrechtskritisch. Und ich habe es dann nach einer Weile in meiner Ausbildungszeit und als junger Wissenschaftler eigentlich als ermüdend erlebt, wenn die damals großen Professoren immer wieder gesagt haben, dieses Gesetzgebungsverfahren ist von übel, jenes Gesetzgebungsverfahren ist von übel. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das alles wirklich so schlecht ist. Jetzt hat sich das Rad der Zeit 20 Jahre weitergedreht und ich erlebe mich manchmal selbst dabei, dass ich mir mittlerweile zuhöre und feststelle, jetzt rede ich ja selbst so, wie die Altvorderen vor 2 Jahrzehnten geredet haben. Und leider glaube ich, feststellen zu müssen, dass diese strafrechtskritische Frankfurter Haltung, dieser Blick, der immer wieder versucht, über das rechtspolitische Tagesgeschäft nicht die Grundlagen zu vergessen, nicht die Frage aus dem Blick zu verlieren, was wir mit real lebenden Menschen durch das Theater des Strafrechts anstellen, was Freiheitsentzug für einen Menschen tatsächlich bedeutet, dass wir diese Dinge immer wieder in Erinnerung rufen müssen, um nicht der mittlerweile sozusagen populären Agenda nachzugeben, irgendjemand ruft nach Strafrechtsverschärfung oder sagt, die Praxis funktioniert nicht und das muss alles schneller und zügiger funktionieren und alle rennen hinterher, weil das irgendwie ein populäres Narrativ ist. Das ist mittlerweile wirklich ermüdend. Das stimmt.
Ermüdend ist ja die eine Sache, aber wirklich auch, ich sag mal, jetzt will ich überdramatisieren, aber gefährlich?
Ja, gefährlich ist mir ein zu großes Wort. Ich sehe das mit einer gewissen Sorge, dass es heute leichter fällt, in der öffentlichen Meinung Gehör zu finden mit dem Votum, wir müssen das Strafrecht verschärfen und wir müssen die Prozesse verkürzen, als wenn man versucht, mit guten Argumenten zu sagen, wir müssen nicht immer das Strafrecht verschärfen, sondern wir müssen vielleicht, da haben wir ja auch einen Ansatzpunkt in unserer Studie, das bestehende Regelwerk wieder auf sein Grundkonzept zurückführen. Und wir müssen auch nicht notwendigerweise in jedem Fall, wo jemand sagt, Prozesse dauern zu lang, weil ein einziges von 6 Millionen Strafverfahren, die wir pro Jahr haben, natürlich zu lang gedauert hat. Das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Und da, glaube ich, ist die Öffentlichkeit auch längerfristig nicht so naiv, dem immer nachzugeben, sondern durch kluge Argumente sich aufklären zu lassen. Diese Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber ich glaube, dass da noch Potenziale nicht ausgereizt sind. Dazu gehört natürlich auch, dass man dann oft wahrgenommen wird, na, da kommt wieder ein juristischer Bedenkenträger um die Ecke. Der ist dazu noch Professor. Und dann kommt er noch aus Frankfurt. Da weiß man schon vorher, was passiert. Damit muss ich leben.
Okay, dann meine Abschlussfrage. Was kommt denn als nächstes aus Frankfurt? Also sprich, was steht an Ihrem Lehrstuhl auf der Agenda?
Also eines der großen Projekte wird sein, die Begleitung der Neuregelung der Verbandssanktion, also das sogenannte Unternehmensstrafrecht. Das ist ja eines der Projekte, bei dem wir im Moment alle nicht so genau wissen, ob das noch realisiert werden wird in der ablaufenden Legislaturperiode. Und ich glaube, dass da etwas kommen wird, weil der Koalitionsvertrag es vorsieht, aber nicht das, was eigentlich erwartet worden ist, sondern etwas viel Kleineres. Das heißt aber nicht, dass damit die Diskussion beendet ist. Und ich vermute mal, dass der Streit um die Berechtigung eines Unternehmensstrafrechts mich in den nächsten Jahren genauso gut beschäftigen wird, wie in den letzten Jahren die Verständigung in Strafsachen.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Fiebig.